Geschmeidig, der mehr als Fußball-Podcast mit Ralf Exel und Taufik Kali.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geschmeidig, der mehr als Fußball-Podcast. Heute mit fast viel oder fast nur Fußball und zwar in einem Tempel. Wir sind ausgezogen mit Taufik Kali und meiner Wenigkeit und zwar in die Allianz Arena.
Ja, das ist nicht nur meine Heimat, sondern auch die Heimat einer Stimme, die eigentlich jeder kennt, wenn er denn so Fußball hört. Bevor wir sagen, wer es dann am Ende wirklich ist, lassen wir ihn das doch einfach mal selber sagen.
Hallo. Ist die Allianz Arena. Also im Grunde ist fast wie ein Wohnzimmer für mich. Es gibt, glaube ich, kein Stadion, in dem ich häufiger war als hier.
Herzlich willkommen, Wolf Fuß oder lieber Wolf Christoph Fuß.
Was hast du eigentlich lieber? Wolf Fuß ist besser. Ja, weil da sind drei F in Folge, das geht für jeden ganz gut.
Also ganz gut. Ja, du sprichst es gerade an. Allianz Arena ist ja wirklich seit einigen Jahren fast dein Wohnzimmer. Kennst du dich besser aus wie zu Hause?
Nee, das natürlich nicht, aber. Also ich weiß nicht, ob es ein Stadion gibt auf der Welt, in dem ich häufig. Nein, es gibt kein Stadion auf der Welt, in dem ich häufiger war als in der Allianz Arena. Also ich kenne hier ganz viel. Diese Loge, in der wir jetzt allerdings sitzen, kenne ich noch nicht.
Ja, Loge 3, Stadler Event, herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Mit tollem Blick runter. Wir sind so in der Ecke, wo normal die Gästefans sind. Da geht es immer richtig rund. Du kennst den Ort auch, wenn dann die Gäste hier aus dem dritten Ding da Gas geben. Selten zwar in der Allianz Arena. Weil es nicht so ist. Wir haben immer zu Beginn unseres Podcasts Hopp oder Top.
Ja.
Fünf Fragen mit zwei möglichen Antworten.
Ja.
Und wie sagst du immer so schön, jetzt nicht den VAR-Fragen, oder?
Nicht den VAR-Fragen, nee, auf gar keinen Fall. Wir fangen mal an, weil wir wollen von dir einfach mal wissen, Bundesliga oder Champions League? Wir wissen ja, die Bundesliga ist das ehrliche Geschäft, hören wir ja immer
wieder. Ja, also das ist Brot- und Buttergeschäft,
Bundesliga. Ganz wichtig, glaube ich, in deinem Job und wir alle durften ja, also ich durfte früher für Radio Gong für die Bayern und 60er Spiele machen, doch im altehrwürdigen Olympiastadion, viel gefroren. Taufik ist ja auch fast so oft da wie du hier. Wenn man den Job macht, Vorbereitung oder Intuition?
Nein, Vorbereitung, nein, es ist kein Oder, es ist Und. Aber Vorbereitung ist die Basis. Also du musst gut vorbereitet sein. Das gilt der alte Spruch, wenn ein Kaninchen aus dem Zylinder soll, muss vorher eins rein.
Was bist du für ein Typ? Emotional oder kontrolliert?
Kontrolliert.
Ehrlich? Ja. Du wirst, also kontrollierst du dich bewusst oder?
Nein, es ist alles authentisch, aber es ist, also wenn es emotional wird und ich es emotional empfinde, dann lasse ich freien Lauf. Aber ansonsten ist ja mein Hauptaugenmerk, dass ich das Spiel kontrolliere und nicht das Spiel mich.
Nächstes Thema, Rheinland oder Bayern?
Oh, Bayern. Das ist meine Heimat mittlerweile.
Ey, so hören wir dich. Super.
Aber ich mag das Rheinland auch. Also ich bin gerne dort. Und ich bin auch viel dort, das muss man ehrlicherweise sagen.
Da kommt das Lenk wieder durch.
Ja. Es ist so Karneval und so mag ich schon.
Ja, super.
Rock'n'Roll oder lieber klassisches Klavier?
Eher Rock'n'Roll. Aber ich kann Klavier spielen, jetzt leider nicht mehr so gut, wie ich es mal konnte. Ich konnte es wirklich ganz gut. Und da wurde natürlich auch viel klassisch musiziert.
Ja, da müssen wir, glaube ich, nachher nochmal drüber reden.
Unbedingt, ne?
Da haben wir noch was.
Über den Piano.
Einen haben wir noch, wir haben sogar sechs Begriffe.
Und da würde mich deine Meinung wirklich extrem interessieren, weil sie im Fußballbusiness seit Jahren jetzt heftig diskutiert wird und eigentlich in jedem Spiel mehrfach. VAR oder doch lieber der gute alte Schiri mit seinem Pfiff?
Also, ich war lange Zeit ein Befürworter des VARs, habe jetzt mittlerweile den Eindruck, dass es eher kontraproduktiv ist und bin fast so weit, dass ich sagen würde, lass uns wieder zurückkehren. Mit Torlinientechnik und allem, was dazugehört und auch meinetwegen halbautomatische Abseitslinie etc. Aber vielleicht ist es schlauer, den Schiri auf dem Platz alles entscheiden.
Es nimmt doch wahnsinnig viel eigentlich, oder?
Ja, es ist, also natürlich nimmt es ein bisschen was. Es war am Anfang war es eine gute Kontrolle auch für uns, weil wir natürlich diese Szene dann 360 Grad beleuchten konnten in der Zeit, wo der VAR dran war. Wir haben dann irgendwann festgestellt, dass die Zuschauer im Stadion überhaupt nicht mitbekommen, was entschieden wird. Das wurde dann verändert, das wurde besser. Aber es ist ein Irrglaube gewesen, dass keine Fehler mehr passieren. Gerade jetzt in der Saison oder in den letzten beiden Spielzeiten habe ich das Gefühl, dass zu viele Fehler passieren. Dafür, dass es eine Kontrollinstanz gibt.
Also ich habe auch das Gefühl, es ist wieder schlechter geworden. Ja. Es ist also, mir ist es neulich, war ein Spiel hier in der Arena, da hat es, glaube ich, 5 Minuten gedauert, ja, bis eine Entscheidung kam. Und das ist, es ist am Ende ist einfach zu lang. Ne? Du hast das Gefühl, sie schauen noch eine Linie, ja, und noch eine Linie, ja, und warten auf noch irgendwas.
Und dann musst du dich mit ein paar Millimetern auseinandersetzen. Und das weiß ich nicht, ob das der Sache dienlich ist.
Mhm. Das ist nicht schön. Eine Sau noch am Schluss, denn unser Podcast heißt ja Gschmeidig, ja, der mehr als Fußball-Podcast. Und wir haben immer die schöne Tradition, inzwischen schon jeden zu fragen, der Gast bei uns ist, was ist Gschmeidig für dich?
Ja, ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Gschmeidig ist auf jeden Fall positiv besetzt.
Ach, das ist schon richtig.
Und deshalb macht es, wenn was geschmeidig ist, dann ist es gut. Also dann geschmeidig will man haben, glaube ich.
Würdest du sagen, es gibt beim Kommentieren gibt's geschmeidige Kommentare und es gibt eher welche, die ein bisschen hölzern sind und du bist ein Geschmeidiger oder bist du ein Hölzerer?
Kann man nicht sagen, aber du gehst ja in die 90 Minuten rein und dann, wenn du merkst, du triffst alles und es läuft einfach geschmeidig durch, du bist schnell in den Szenen, hast sie richtig bewertet, hast sie gut bewertet, dann ist es schon geschmeidig.
Geschmeidig. Es ist geschmeidig. Also, geht das genau. Du, deine Leidenschaft für Fußball und fürs Kommentieren, wann hat das begonnen? Warst du schon einer, ich habe als kleines Kind schon so mit so einem Universum-Kassettenrekorder von Quelle, vom Fernseher gesessen, genau so, und mit meinem Onkel und habe dann mit 7, 8, 9 Jahren.
Pause-Taste losgelassen, Rekord-Pause gleichzeitig gedrückt, dann Pause-Taste losgelassen und erzählt. Und auch auf dem Platz natürlich. Ich konnte immer besser quatschen als spielen, obwohl ich echt gern gespielt habe. Aber die Leidenschaft war in frühester Kindheit geweckt und es war sehr klar, es wäre jetzt interessant gewesen, wenn es nicht geklappt hätte, aber es war eigentlich sehr, sehr früh klar, dass ich diesen Beruf ausüben möchte.
Jetzt muss ich mal ganz kurz fragen, du hast gespielt. Was hast du gespielt? Was für eine Position und wie hoch hast du gespielt?
Bezirksliga habe ich gespielt, allerdings wirklich nur 2 Spielzeiten, weil ich sehr erfolgreich Judo gemacht habe und auch besser Tennis spielen konnte. Aber Kicken hat mir halt einfach immer Spaß gemacht.
Was warst du?
Und ich war so der laufunlustige Mittelfeldsteger. Ja. Also eine Position, die es eigentlich heute, also insbesondere im modernen Fußball, gar nicht mehr gibt. Ich konnte gut passen, ich hatte einen guten Schuss. Ich war durchaus auch torgefährlich, aber war jetzt kein Sprinter.
Das klingt so nach dem klassischen Zehner früher oder so.
Ja, 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 so, ja, ja, wirklich, genau. So ein Mittelfeldstehgeiger, die Leute beschimpft und immer ein paar Sprüche gedrückt. Das konnte ich immer ganz gut.
Was hätte Wolf Fuß über Wolf Fuß als Fußballer gesagt?
Um Gottes Willen.
Das hat mich auch interessiert, sehr gut. Wobei du ja dann eigentlich erstmal, wenn ich das richtig mitbekommen habe, beruflich so einen kleinen, eine Umleitung gemacht. Du hast BWL studiert.
Ich habe BWL studiert, ja. Ich habe es zumindest mal angefangen.
Das ist ja ganz weit weg vom Sport. Das ist ganz weit weg,
aber es hat mir genügend Zeit gelassen. Ich weiß gar nicht, ob man das hier erzählen darf, aber ein BWL-Studium fordert einen durchschnittlichen Abiturienten jetzt nicht über die Maßen. Das heißt,
schön gesagt.
Das heißt, man hatte ganz viel Zeit für andere Sachen und ich habe mich für andere Sachen einfach mehr interessiert. Ich habe im Radio gearbeitet, habe ein Jugendmagazin gemacht und bin ausgesucht zu Vorlesungen gefahren und habe dann aber auch vor dem Vordiplom gemerkt, das ergibt alles keinen Sinn. Dann, als ich bin nach München gekommen, dann 97, habe dann noch versucht, Fernuni Hagen parallel zu machen, aber das war auch, es war nicht geschmeidig.
Schön gesagt,
nicht geschmeidig. Ich kann jetzt auch nicht das deutsche Bildungssystem ad absurdum führen.
Nein, das wollen wir nicht.
Ja.
Die Kunst des Kommentierens. Wie bereitest du dich auf große Spiele vor? Wie lange brauchst du davor? Und bist du so ein, ich bin Zettelkleber. Also bei mir steht, jeder Spieler hat ein kleines Zettelchen, da steht dann drauf, ja, Harry Kane. Harry Kane ist derjenige, den ich eigentlich jede Woche erneuern muss.
Ja,
ne? Weil ja, der
muss man aktualisieren, weil er jede Woche 3-mal trifft. Und dann kommt irgendeine Geschichte dazu, aber genau das ist es. Ich habe so kleine Post-its, deshalb große Spiele, kleine Spiele, es macht überhaupt keinen Unterschied. Die Vorbereitung ist immer gleich. Mein Anspruch ist, alles zu wissen über ein Spiel. Ob das jetzt Augsburg gegen Union ist, was wir letzte Woche gemacht haben, oder ob es Leipzig gegen Bayern ist, was wir vergangenen Samstag gemacht haben. Vorbereitung ist die Basis.
Ist aber schon schwierig, wenn man 3 Spiele in 3 Tagen macht oder in 4, ne?
Ja gut, es gibt auch andere Leute, die 8 Stunden am Tag arbeiten müssen.
Wann machst du das dann? Machst du das dann im Vorlauf auf das Spiel bereits? Ja, im Vorlauf, lange im Vorlauf, klar, wenn du 4 Spiele?
Klar.
Es sind ja jetzt nicht jede Woche 4 Spiele. Aber es gibt da auch Wochen, da ist nur 1. Mhm. Dann kannst du diese Wochen nutzen, um halt Basisarbeit zu leisten. Und Leipzig habe ich jetzt häufig gemacht und Bayern habe ich auch häufig gemacht. Also dementsprechend gibt es da schon einen sehr umfangreichen Stehsatz, der dann nur noch aktualisiert werden will. Und die Geschichte als solche schreibt er dann sowieso das Spiel. Aber um auch so eine statistische Basis zu haben, musst du jetzt bei Bayern oder muss ich bei Bayern, die ich sehr häufig mache im Jahr, einfach nur aktualisieren.
Was hat sich geändert? Du hast gesagt, Ende der 90er bist du nach München gekommen. Ja. Wahrscheinlich natürlich logischerweise nicht jetzt in der prominenten Rolle, in der du jetzt seit einigen Jahren im deutschen Fußball unterwegs bist, was ja sehr, sehr löblich ist. Aber wenn man sich so erinnert, wir alle an unsere Kindheit, da war so Schuss, Tor 1-0, dann ging es 54, kennen wir alle, wie es da ran müsste, schießen, ran schießt. Ja. Danach in den 60er, 70ern war das so eine Staccato und da schießt Müller und 1-0 für Bayern und Beckenbauer. Ist ja völlig anders geworden jetzt in den letzten Jahren. Losgehend natürlich mit Ran damals, mit RTL mit Sat.1. Ändert sich da momentan wieder was? Wie siehst du die Szene? Bleibt die gleich? Worauf kommt es an?
Naja, also es war schon wirklich eine sichtbare Metamorphose, die da vollzogen wurde. Man hat ja in den 70er, 80er Jahren hat man ja bewusst sehr reduziert. Meier, Müller, Tor, Deutschland ist Weltmeister. So. Und das hat sich ja tatsächlich in den 90ern verändert, indem man mehr Bilder auch zur Verfügung hatte und dadurch Emotionen auch ganz anders abbilden konnte. Also wie reagiert die Spielerfrau auf der Tribüne? Wie reagiert der Trainer auf das Tor? Dann auch in Zeitlupeneinstellungen und so weiter. Und dem musst du rhetorisch natürlich schon Rechnung tragen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir jetzt nochmal einen Schritt machen. Zwischenzeitlich hatte ich mal das Gefühl, dass viele Kollegen, insbesondere junge Kollegen, in so 90 Minuten gehen und einfach so 3-4 gute Sprüche sich aufgeschrieben haben und die auf Teufel komm raus irgendwie versucht haben zu platzieren. Ich glaube, dass wir ab zumindest den Eindruck, dass das jetzt sich wieder ein bisschen, Gott sei Dank, verändert hat und alle so das Spiel in den Vordergrund stellen.
Gibt's irgendjemanden, der dich beeinflusst hat? Gibt's jemanden, wo du sagen wirst, das war mein großes Vorbild, den habe ich besonders gerne gehört?
Naja, witzigerweise, also Vorbilder hatte ich nicht wirklich. Ich habe mich immer daran orientiert, dass Menschen im Fernsehen gearbeitet haben, die für mich, soweit ich es beurteilen konnte, echt waren. Und Gerd Rumbauer war beispielsweise so einer, wo ich auch im Nachhinein dann einfach festgestellt habe, der war so. Und bei Werner Hansch war es genauso. Das war jetzt 0,0 so, dass ich mich daran orientiert habe, aber für mich war einfach wichtig zu sehen, dass da echte Menschen natürlich auch Teile ihrer Persönlichkeit preisgeben. Auch auf die Gefahr hin, dass es halt Menschen gibt, das liegt ja in der Natur der Sache oder in der Natur des Menschen, dass es Zuschauer gibt, die einen nicht mögen, also die einen als Mensch nicht mögen, die Stimme nicht mögen, der eine hat Wasser im Zahn, der nächste lispelt. So, aber du gibst natürlich auch ein Stück weit deiner Persönlichkeit preis in dem Fall. Und deshalb fand ich es immer bemerkenswert und orientierungswert, sich mit Leuten auseinanderzusetzen, die echt sind, soweit ich es beurteilen konnte, authentisch sind und die jetzt gar nicht, im Fernsehen gar nicht so anders sind als im richtigen Leben.
Du sprichst gerade an, etwas von sich selber ein bisschen preisgeben, die Persönlichkeit preisgeben, authentisch zu sein. Da kommen wir zum Thema, das wir schon besprochen hatten, das der Taufik auch schon erlebt hat. Das ist dieser, ich sag mal, gesellschaftliche Wechsel, der nicht nur bei den Politikern ankommt, sondern inzwischen offenbar ja auch bei Sportberichterstattung. Wenn Taufik mal eine Szene von Bayern falsch kommentiert, kriegt er da gelinde gesagt einen Shitstorm. Jetzt hast du natürlich da auch so Spiele. Und wie erlebst du das?
Also man muss halt eine Haltung dazu entwickeln. Also das bleibt da nicht aus. Wenn wir jetzt über Social Media im Allgemeinen oder im Besonderen sprechen, wenn du in der Öffentlichkeit arbeitest, musst du irgendein Verhältnis zu Social Media entwickeln. Du kannst sagen, ich orientiere mich 0,0 daran. Das ist fair enough. Du kannst auf alles antworten, was dir geschrieben wird. Das nimmt wahnsinnig viel Zeit in Anspruch, aber auch das. Aber du musst in irgendeiner Form dich ein Verhältnis dazu entwickeln, dass es Leute gibt, die dich kritisieren, die beispielsweise auch Aussagen gekürzt wiedergeben, die du getätigt hast und dich dafür hinhängen. Das kann dich jetzt wahnsinnig aufregen, aber es darf deine Persönlichkeit und dein tägliches Leben eigentlich nicht beeinflussen. Deshalb kann ich jedem nur empfehlen, guck hör in dich rein, was ist für dich die beste Lösung in der Phase? Ich persönlich habe für mich den Eindruck, oder für mich das Verhältnis entwickelt, dass es mir weitestgehend egal ist. Dass ich akzeptiert habe, dass ich nicht jedem gefalle. Das ist einfach so. Und dass ich aber auch gleichzeitig nicht in jedem Wohnzimmer sein möchte, in das ich berichte. Also das ist ja so eine, das ist ja so eine Wechselwirkung. So, und damit komme ich hervorragend klar. Auch damit, dass ich mal Fehler mache oder dass einfach Fehler passieren, das liegt in der Natur der Sache. Das ist so. Und das wäre meine Empfehlung an viele Kollegen, ein Verhältnis dazu zu entwickeln, das authentisch ist.
Liest du die Kritik? Liest du Social Media Kommentare? Liest du was in den Medien? Oder hältst du es, wie viele Trainer und Fußballer sagen, sie wissen doch, ich lese nie irgendwelche Zeitungen?
Ja, na klar, also ich bin ja auch auf Social Media vertreten. Also ich mache TikTok und ich mache Instagram. Aber jetzt ohne Kalkül, sondern einfach nur um da so ein Stück, es geht nicht ohne, es ist Teil des Lebens. So. Und ich mach jetzt mein Instagram oder auch mein TikTok-Account betreibe ich jetzt nicht um, weiß ich nicht, 2 Posts am Tag oder 3 Posts in der Woche. Sondern ich poste auch mal eine Woche gar nichts oder 2 Wochen gar nichts. Wenn sich was ergibt, schön. Wenn sich nichts ergibt, ist es auch okay.
Aber du gehst nicht in irgendwelche Diskussionen, Rechtfertigungsdiskussionen, oder? Weil wenn du damit anfängst, hast du
verloren. Das ist nicht wichtig. Dafür ist es nicht wichtig genug für mich.
Ja, vor allem viel zu zeitaufwendig. Aber du wirst wahrscheinlich kritisiert, da sagt einer, was sieht der da für einen Schmarrn? Kommen wir mal zum Positiven, weil du vorhin gesagt hast, die Jungs, die so Sprüche rausklopfen. Ich habe 2, 3 Zitate von dir gelesen, die finde ich, wie gesagt, ich habe es auch einige Jährchen gemacht, aber das finde ich großartig. Mein größter Spruch war mal, der hat einen Bewegungsumlauf wie ein Kleiderständer. Du hast zum Beispiel gesagt, wir senden hier aus Mailand, bis der Strom alle ist. Fällt dir das in der Sekunde ein?
In der Sekunde, ja.
Das ist großartig.
Ich habe ein sehr krankes Gehirn.
Das ist super. Oder Gomez, was macht der? Der soll schießen, will der noch den Hund rausbringen. Das sind Sprüche, wo ich sage, sensationell.
Ja. Naja, was soll ich sagen? Ich bin ein sehr kranker Mann.
Es heißt immer, ja, der Fuß, der ist ja Bayern-Fan. Jetzt letzte Woche hieß es in der ersten Hälfte, der Fuß und der Matthäus, das sind ja Leipzig-Fans. In der zweiten Hälfte wart ihr Bayern-Fans. Ja. Komm jetzt klar auf, du bist tatsächlich weder Leipzig noch Bayern, oder? Du hast eine Beziehung zu einem ganz anderen Verein.
Der Club meiner Kindheit ist der 1. FC Köln, ja. Jetzt ist Fan einer zu viel, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass das das Ergebnis ist, was mich an so einem Bundesliga-Wochenende als erstes interessiert.
Aber wenn du dann ein Köln-Spiel kommentierst, musst du dir dann vorher einmal sagen, Wolfi, bremst dich ein bisschen, du hast eine besondere Liebe für die Köln gegen Düsseldorf, Köln gegen Gladbach.
Der Witz ist, du bist ja als Fan mit deinem Club, auch weil du es darfst, also mit deinem Club, noch kritischer als mit irgendeinem gegnerischen Club. Also du bist ja eigentlich persönlich angepisst, wenn dein Club nach 10 Minuten nicht schon 5-0 führt. Und du hast ja gleichzeitig Verbesserungsvorschläge, ne? Du weißt ja, warum stellt er den auf, warum stellt er nicht den auf. Wir leben in einem emotionalen Umfeld und deshalb jedes Verständnis für jeden Fan, der einfach in höchster Emotion draufhaut auf alles, was sich bewegt. Und dann sind die 90 Minuten vorbei und dann ist es auch wieder in Ordnung.
Aber wieso Köln?
Also wir haben, war ich 3 Jahre alt, in einem Urlaub in Österreich einen Geldbeutel gefunden, wo die komplette Reisekasse drin war. Und dieser Geldbeutel, den wir natürlich vorschriftsmäßig zurückgegeben haben, dieser Geldbeutel gehörte einem Funktionär vom 1. FC Köln. Wir haben vor Jahren mal versucht rauszufinden, wer das war, weil wir jetzt keine Adresse mehr hatten, aber nur um mal nochmal so einen Namen zu haben oder so. Haben es leider nicht geschafft mit dem FC zusammen. Und also er war Funktionär beim FC und hat mich mit allem versorgt, was es damals an Fanutensilien gab. Mit Fahne und Trikot und Autogrammkarten, so sehr viel gab es da noch nicht. Und seine Frau arbeitete bei Kölnisch Wasser 4711. Und dann haben die so nochmal so ein 10-Liter-Fässchen geschickt.
Und dann warst du auch dort mal im Stadion und von dem Moment an hast du gebrannt.
Ja, also ich bin ja sozialisiert am Fuße der Schwäbischen Alb. Also mein Tor zur Bundesliga war lange Zeit das Neckarstadion. Und ein Pflichttermin war VfB gegen den 1. FC Köln über Jahre hinweg. Und dann sind wir mit der Familie natürlich auch mal nach Köln gefahren, sind mal zum Training gegangen und ein Spiel geguckt. Und als ich dann 18 war und ein Auto hatte, sind wir insbesondere hier mit den Stuttgarter Jungs dann nach Köln auch zu dem Spiel. Also das waren so zwei feste Termine. VfB gegen Köln auf der einen Seite und Köln gegen VfB auf der anderen Seite.
Jetzt muss ich da nochmal was fragen. Ja, ne? Als Köln-Fan ist man ja das Leiden gewöhnt.
Lässt ihn nicht los, merkst du.
Als Bayern-Fan ist das mit dem Leiden, du leidest, wenn sie mal nur 3-0 gewinnen oder so.
Du leidest halt auf einem anderen Niveau. Ja,
auf einem anderen Niveau. Ja. Würdest du sagen, es tut jedem Fußballfan, würde es eigentlich mal gut tun, so ein bisschen Köln, Nürnberg, so ein Spirit in seinem Leben auch mal zu haben, Schalke, dass man auch mal sieht, dass es, man weiß dann Hochs wieder mehr zu schätzen?
Also wenn du jedes Jahr Deutscher Meister wirst, es wird ja viel erzählt über die Allianz Arena, aber hier ein Champions League Halbfinale gegen Real Madrid, ne, dann geht hier die Post ab. Es passiert halt nicht jedes Jahr. Und das ist ja das Besondere, also das sehen die hier auch. Wenn die jetzt dieses Jahr das Triple holen, fällt hier alles auseinander.
Holen sie das Triple?
Ja, also im Moment spricht vieles dafür.
Ja, das muss schon mal kurz fußballsachlich werden. Also wie der Verein, in dem du hier immer bist, der FC Bayern, also zur Zeit auftritt, ist ja wirklich, sogar Arsenal-Trainer hat nach dem 3-1 gesagt, wir haben gegen die beste Mannschaft Europas heute gewonnen. Ist schon outstanding, was die zurzeit abliefern, oder?
Voll. Also man fragt sich in der Bundesliga, also sind der Bundesliga entwachsen? So, jetzt kann natürlich in so einem Pokalspiel kann alles passieren, aber die Frage ist, wenn du die Woche für Woche siehst, was soll ihnen passieren? In der Champions League wird die Luft dann natürlich irgendwann dünner, so mit Hin- und Rückspiel. Und ich weiß nicht, da kommen noch ein paar verletzten Geschichten möglicherweise dazu. Also das sind einfach noch ein paar andere Umstände, die du halt einfach nicht kontrollieren kannst. Schiedsrichterentscheidungen etc. etc. Brauchst du ein bisschen Glück. Also du brauchst natürlich auch ein bisschen Glück. Aber im Moment, und ich sehe dir ja wirklich sehr häufig und gucke mir dann auch die Spiele in der Champions League an. Also im Moment wüsste ich nicht, wer da wirklich deutlich besser sein sollte. Also Arsenal spielt eine tolle Saison, die haben schon gezeigt, wie es geht. So Real Madrid habe ich auch immer, Manchester City. Also es gibt einfach 3-4, gegen die Bayern auch mal verlieren können. Aber grundsätzlich werden hier gerade die Voraussetzungen geschaffen, dass die 3 Titel gewinnen.
Es gibt diesen einen beim FC Bayern, der auch schon mal Journalisten anruft. Da steht dann Unknown Number.
Ja.
Wenn er was hört, was ihm nicht gefällt.
Ja.
War bei dir schon mal Unknown Number?
Ja.
Und dann,
passiert immer
wie ist das dann so? Hönes?
Ja, also ich gehe jetzt an unbekannte Nummer, gehe ich nicht ran. Und dann spricht er also auf die Mailbox. Und dann weiß ich, okay, er wird es dann nochmal probieren in einer Stunde oder so. Und dann sprechen wir. Und das, also ganz normal.
Aber geht es dann um Spielsituationen?
Nein, oder? Es ist so ein kritischer Austausch. Meistens ruft er an, wenn ihm irgendwas nicht gepasst hat, weil wir irgendeine Mannschaft, also da nehmen wir jetzt Lothar mal mit dazu, weil wir irgendeine Mannschaft mehr gelobt haben als die Bayern. Das will er dann einfach nur nochmal zum Ausdruck bringen. Und dann ist das ein sehr, sehr sachlicher Austausch. Das geht meistens tatsächlich auch so halbe, dreiviertel Stunde. Und dann gehen wir harmonisch auseinander. Mhm. Also da siehst du dann schon auch noch, wie er auch noch am Tagesgeschäft hängt und was er verfolgt als Uli Hoeneß. Ne? Ich finde das schon bemerkenswert, ehrlicherweise.
Also du sprichst ja gerade auch Lothar Matthäus an, mit dem du ja viel kommentierst. Die beiden haben ja auch ein ganz spezielles Feld.
Ja, die haben so Sträußchen zu fechten, aber also ich müsste mich jetzt völlig vertun, aber auch die pflegen einen kritischen Austausch immer mal wieder. So, also das finde ich völlig in Ordnung. Finde ich vollkommen in Ordnung, wenn Vereinsvertreter sich nicht gut dargestellt fühlen oder ihren Verein nicht gut dargestellt fühlen und dann zum Telefonhörer greifen und es so einen Austausch gibt. Und wenn es tatsächlich ein Problem gab, es kann ja sein, meistens gab es kein Problem, aber es kann ja trotzdem immer mal sein, dann kann man das nächste Mal ein bisschen mehr kontrollieren.
Ist der Uli Hoeneß der Einzige?
Der anruft.
Ja?
Ich bin ja sowieso im wöchentlichen Austausch mit den Clubs, mit denen ich zu tun habe. Jetzt im Nachgang, gibt schon ein paar diesmal.
Jetzt hast du, ich glaube, du hast gesagt Bezirksliga gespielt.
Ja.
Lothar, 2 Klassen.
Bezirksklasse.
Spitzklasse. Lothar zwei Klassen höher. Wie grob zwei Klassen höher. Wie ist denn das, wenn es dann, sagen wir mal, fußballfachspezifisch wird? Traust du dich ihm dann zu widersprechen?
Oder? Nein, grundsätzlich ist es ja so, Lothar hat recht. Wir sind 90 zusammen Weltmeister geworden, wir haben 150 Länderspiele zusammen gemacht. Also Lothar hat recht. Dafür ist er Experte. Und ich bin jetzt nicht...
Aber hat der Experte immer recht?
Der Experte hat nicht immer recht. Und wir gehen da auch in den Austausch. Aber grundsätzlich ist Lothar einer, der, ich formuliere es mal so, der das Verbrechen erkennt, bevor es passiert. Also er sieht, wenn der Ball den Fuß verlässt, ob er reingeht oder nicht. Wenn ein Abwehrspieler zu einer Grätsche runtergeht, ob das gelbwürdig ist oder ob es rotwürdig ist oder so. Er kann Spielverläufe vorhersehen. Und das ist schon, also ich meine, er ist der größte oder meist, ich würde sagen, meist zitierte Experte im deutschen Fernsehen.
Wie geht man dann miteinander um am Spiel? Geht er dann noch ein, zwei Bier trinken oder geht man dann relativ schnell wieder getrennte Wege? Wie eng ist man sich da?
Kommt drauf an. Also wir gehen schon auch in einen kritischen Austausch. Also wenn jetzt so Sachen waren, die mir jetzt nicht gefallen haben oder Sachen waren, die ihm jetzt nicht gefallen haben, dann gibt es Manöverkritik, klar. Wir arbeiten zusammen, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen.
Wolfi, wir sind hier in der Arena, wir blicken runter. Es gab in diesem Stadion unfassbar große Spiele, ja, große Momente, ja, dramatische Momente, ja, furchtbare Momente, aber ja, auch weltweit in anderen Stadien. Gibt es irgendwas, was sich dir besonders tief eingebrannt
hier hat? Hier, das Finale dauern. Hier ist es das Finale.
Ich habe es befürchtet, ja klar.
Nein, also das war auch für mich persönlich einfach ein großer Moment. Ein Stadion, wo ich hingefahren bin, um 60 Spiele zu übertragen, ein Stadion, wo ich hingefahren bin, um Bayern gegen Freiburg, auch Bayern gegen Dortmund und Bayern gegen Mainz und so weiter zu übertragen. Hier findet das Champions-League-Finale statt. Und es war dann auch 2012, es war das letzte Champions-League-Spiel von Sat.1, also in diesem Sat.1-Zyklus. Also es hatte dann nochmal was Besonderes. Und wie diese Stadt war an diesem Tag, sowas habe ich in München davor nicht und auch danach nie mehr erlebt. Diese Stadt war rot beflaggt und zwischendrin ein paar blaue Farbtupfer vom FC Chelsea. Und ich höre mich noch, dass ich so mit der Einzige war, der gesagt hat, es ist ein Champions-League-Finale. Die Bayern sind Favorit, ist alles in Ordnung. Aber es ist ein Spiel. Es kann alles passieren. Und der Tisch war gedeckt, ne? Der rote Teppich zum Pott lag. Und wie dieser Stadt dann der Stecker gezogen wurde.
In einem Bruchteil einer Sekunde.
Irre. Das war irre. Also läuft mir jetzt eiskalt runter. Es war einer der größten, einer der beeindruckendsten sportlichen Momente. Und sicher der beeindruckendste hier in dem Stadion.
Erinnerst du dich noch, wie du nach diesem Spiel, als die Sendung fertig war, ich bin dann unten in die Mixzone, ich habe Interviews gemacht, sofern überhaupt Interviews waren gar nicht möglich. Du hast dem Neuer das Mikrofon hingehalten. Ja. Der war der Einzige, der sprechen wollte. Ja. Schweinsteiger ging weinend durch die Mixzone. Ja. Ich stand auch nur da unten und habe gesagt, Manuel, ich habe keine Ahnung, was ich dich fragen soll. Erzähl einfach irgendwas, was du gerade fühlst oder so. Was hast du danach gemacht? Hast du 3 Bier gebraucht?
Nein, wir saßen da und haben gesagt, okay, das war's. Also wir waren Teil eines fußballhistorischen Abends. Und wir hatten, das Deutsche Theater war nebenan, das Zelt war nebenan aufgebaut, da hatte Sat.1, ich würde sagen, 2000 Leute geladen, die da zum Public Viewing geguckt haben. Und wir wollten dann danach noch auf die Party. Und es waren, als wir kamen, vielleicht noch 40 Leute da. Und dann haben wir uns da einen reingeorgelt. Vom anderen Stern. Franz Beckenbauer war noch mit dabei, Olli Welke war noch mit dabei, die ganze Crew, Johannes B. Kerner. Es war Stefan Raab war noch da. Einen reingeschossen, dass du wirklich bis Viertel vor, es wurde hell, es graute den Morgen und dann bist du irgendwann nach Hause. Und das ist ja so eine, also du fliegst ja dann so, ne? Also das heißt, du schläfst 2 Stunden, bist danach topfit, also fährst nach Hause. Wir hatten da noch einen Brunch auch noch im Nachgang. Und ich war zu Hause, war nach 2 Stunden wieder wach und bin dann weiter.
Das, ich weiß gar nicht, wo das war. Dicke Sophie, glaube ich.
Man vergisst es nicht.
Man vergisst es nicht.
Ja, die Stadt war am nächsten Tag auch, es war eine so eine lähmende.
Es war eine lähmende Leere.
Ich kann es auch, ich weiß nicht,
es hat dann noch geregnet dann danach.
War furchtbar.
Furchtbar. Die Bilder aus dem Olympiastadion gesehen. Also das ist der beeindruckendste Moment.
Wann ist denn für dich ein Spiel gut? Jetzt mal abgesehen natürlich vom Sportlichen, aber für dich in deinem Job ist ein Spiel gut, wenn du sagst, ich habe mich nicht versprochen, ich habe drei Sprüche angebracht. Wann gehst du raus und sagst, ich bin happy?
Wenn wir es getroffen haben, wenn ich das Gefühl habe, wir haben es getroffen. Ich kann es mittlerweile ganz gut einschätzen, ob es sauber durchgelaufen ist, ob wir bei allen Entscheidungen richtig lagen. Wenn dem so ist, dann war es ein guter Abend.
Wie schaltest du generell ab? Ich meine, wir wissen, du bist ja auch mit einer Fußballkommentatorin zusammen. Ist da Fußball eigentlich bei euch tägliches Thema oder gar nicht?
0,0. Ich habe 2 Kinder. Also damit weißt du, da sind die Dinge des Alltags sind so viel größer als hier Bayern gegen Dortmund oder sonst irgendwas.
Aber kannst du relativ schnell abschalten, wenn du hier rausgehst und bist du zu Hause, es dauert nicht so lange, dann ist das Thema durch.
Ja.
Auf Bayerisch sagt man Abrackel, ein Kleiderschrank. Bist du einer, der viel Sport macht? Oder?
Ja, idealerweise ja. Im Moment leider zu wenig, weil sehr viel zu tun und weil, also klar, ich könnte um 4 Uhr aufstehen und laufen gehen. Das mache ich nicht. So bin ich dann nicht. Ich versuche ab und zu mal zu laufen, ich versuche ab und zu, also insbesondere wenn wir im Urlaub sind, Fitnessstudio, ein bisschen Tennis spielen und so. Aber es ist leider zu wenig.
Deine Kinder, bei mir ist es so, mein Sohn interessiert sich sehr bald für Fußball. Wie ist es bei dir? Sind deine Kinder und in welche Richtung gehen die? Wir sagen, der Papa macht wie Bayern? Oder kannst du die in Richtung Köln entwickeln?
Ich lasse sie in freien Lauf. Also die Große ist hier auch schon eingelaufen. Als Einlaufkind. Das ist natürlich ein beeindruckender Moment. Und sie hat aber auch dem Geißbock schon eine Möhre gegeben. Ich glaube, wenn man sie fragen würde.
Mehr Balance gibt ja nicht.
Würde sie sagen, dass sie eher den Bayern zugeneigt ist. Meine 3 Mädels gehen auch gerne zum Frauenfußball hier auf dem Campus. Also mögen das auch sehr. Ich glaube, im Zweifel sind es eher dann Bayern. Fans, aber ist jetzt auch übertrieben.
Wenn man hier groß wird.
Ja.
Jetzt kommen wir noch zu einem ganz anderen Thema. Du
waren aber auch schon bei den Löwen, ne? Also das muss man schon sagen. Ja.
Breit gesprochen.
Ja.
Geißbock, Löwen und der Bayern, Bernie, war alles dabei. Wir haben es vorhin zu Beginn schon angesprochen, du hast ja auch so eine musikalische Ader.
Ja.
Du hast klassisches Klavier gelernt. Ja. Kommst du noch dazu zu spielen, oder?
Nein, ich habe mir vor ein paar Jahren wieder ein Klavier ins Büro gestellt, habe es mir hingestellt und habe dann festgestellt, boah, bin ich scheiße geworden. Alter Schwede. Und versuche ab und zu mal ein bisschen so für mich so zu klimpern, aber es ist nicht auftrittsfähig mehr.
Aber du hattest eine Neuauflage ganz anders, 2016, auch schon ein paar Jährchen her. Wie kamst du denn? Es gab einen Rock Punk, war so mittendrin, oder?
Ja.
Ein Titel zur EM.
Ja, also es war zu einer Zeit, als ich noch FIFA gemacht habe, haben wir das im Studio quasi festgelegt. Wir brauchen jetzt mal noch einen EM-Song. Der war eigentlich gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Aber es kam dann irgendwie eins zum anderen. Wir haben das Ding zusammengeklopft, haben noch einen Rapper ins Studio geholt, weil klar war, singen kann ich nicht. Also, und dann haben wir noch ein Video dazu gedreht und hatten wahnsinnig viel Spaß. Und das war's. Also sehr viel mehr war's nicht.
Holt das Ding, hieß das Ding. Müsst ihr wieder mal rausholen in dem Sommer vielleicht, oder?
Ja, klar.
Wird gut passen.
Wie lange, wie intensiv hast du Musik gemacht? Wann hast du angefangen damit?
Ich habe Klavier angefangen mit 6.
Und dann wirklich, also immer weiter, bis zum Maestro, bis zum Konzertpianisten in der Schulband oder?
Konzertpianist nicht. Ich habe dann irgendwann, so bis 17, 18 habe ich gespielt. Und das ging gut. Also das war gut. Das hat mir hat's total Spaß gemacht.
Bist du aufgetreten? Regelmäßig?
Da in der Musikschule gab es regelmäßige Auftritte, aber ich bin jetzt nicht. Habe jetzt nicht die Stadthalle Nürtingen voll gemacht, indem ich da einen leichten Chopin-Abend gemacht habe oder so.
Das habe ich schon gehört, du machst ab und zu ganz gern Sport, wenn die Zeit da ist. Du spielst Klavier, wenn die Zeit da ist. Was machst du sonst? Zeit hast du wenig, haben wir erfahren, aber wenn du mal Zeit hast und die Kinder gerade mal irgendwie versorgt sind, was machst du dann?
Ich fahre sau gerne in Urlaub. Ich fahre total gerne in Urlaub. Oder gehe in die Berge. Auch mal nur für ein Wochenende. Ich gehe immer noch gerne mit den Jungs raus. Das hat sich nicht verändert. witzigerweise. Ich habe gedacht, es wird irgendwann weniger, aber ich gehe immer noch gerne mit den Jungs raus. Solche Sachen.
Aber bist du einer, wenn du im Urlaub...
Wallberg hoch, ja, mag ich.
Wenn du im Urlaub bist und da ist dann irgendein Fußballspiel, läuft dann mit einer Mannschaft, die dich vielleicht interessiert, schaust du das dann oder ist dann total Fußball-Boykott?
Schluss. Ich habe auch das Handy dann nicht dabei. Also ich lege das Handy in den Tresor.
Ja. Oh, das ist lobenswert. Das ist ja, machst du das wirklich? Ja. Also diese freie Zeit, diese ganz... Ja. Sagen ja viele, müsste man tun, die wenigsten können das dann. Und gerade deinem Job musst du ja doch relativ erreichbar sein,
oder? Stell dir mal vor, Uli Hoeneß ruft an und das Handy bimmelt im Tresor.
Nee, also wenn ich frei habe, wenn ich Urlaub habe, jetzt in der Sommerpause, habe ich, insbesondere wenn wir mit der Family weg sind, habe ich das Handy nicht am Mann.
Du hast so viel kommentiert, schauen wir mal nach vorne. Gibt's irgendwas, wo du sagst, das wäre... Ich meine, vielleicht nochmal ein Finale daheim, diesmal vielleicht mit einem anderen Sieger. Es gibt ja wieder ein Finale wahrscheinlich demnächst in München. Und wäre das nochmal was oder gibt es irgendwas anderes, wo du sagst,
kann man ja nicht wiederholen. Das kann man nicht wiederholen. Das,
ne? Erste Mal ist immer am schönsten.
Mit der deutschen Nationalmannschaft mal Weltmeister werden wäre schon. Wär schön.
In diesem Jahr?
In diesem Jahr wahrscheinlich nicht, aber vielleicht in 4 Jahren.
Aber woran krankt es bei uns? Du bist ja der Mann, der den großen Einblick hat, viele Spiele sieht.
Es krankt gar nicht so sehr. Ich glaube, dass wir einfach wieder lernen müssen, dass eine deutsche Fußballnationalmannschaft wieder mit mehr Demut an die Sache rangehen muss. Also, dass wir nicht ein Turnier starten und gucken, wer kommt denn im Achtelfinale. Sondern, dass wir in das Turnier starten und sagen, es ist erstmal Curaçao, es ist dann die Elfenbeinküste und es ist dann Ecuador. So, und es ist, glaube ich, relativ ausgeschlossen, aus dieser Gruppe auszuscheiden. Damit sind wir schon mal einen Schritt weiter.
Keine Todesgruppe.
So, und dann halt Schritt für Schritt vorangehen. Schritt für Schritt. Und eben nicht, wir gucken auf die Gruppe, okay, Erster, wer könnte Frankreich im Achtelfinale werden. Das ist, also das hat uns doch jetzt die jüngere Vergangenheit gelehrt, dass wir das besser nicht machen. Es war auch ein großer Moment, als wir gegen die Spanier gespielt haben, bei der Euro. Das war in Stuttgart, da hast du das ganze Land gehört, als der Witz getroffen hat.
Das ist ja eigentlich auch der Grund, warum wir hier sitzen.
Das war unser Spiel.
Und diesen Podcast machen.
Kennst du die Geschichte?
Wir hatten eine Wette laufen, nämlich. Er hat Golf kommentiert und am Abend war dieses Spiel und ich habe gesagt, die Spanier gewinnen.
Ich habe gesagt, die Deutschen gewinnen diesmal. Ein Abendessen, wir beide. Und dann kommt, du sagst immer so schön.
Der Welthandballer. Kukureya.
Und bei dem Abendessen sind wir auf die Idee gekommen, diesen Podcast zu machen.
Siehst du, also deswegen sagen wir mal,
das war die Geburtsstunde.
Auf Kukureya. Ja. Wir Deutschen gelten ja manchmal so ein bisschen als Volk der Nörgler und das Glas ist ja dann doch immer irgendwie nie wirklich
halb voll.
Ja. Ist immer halb leer. Fällt dir das auch auf? Gehen wir zu streng auch mit unseren Sportlern, mit Mannschaften um, auch Kommentatoren? Wird wo andere, sind andere Nationen großzügiger mit ihren Stars?
Ich glaube ja. Also, ich glaube, dass man in Deutschland relativ schnell auf den Sockel gehoben wird und Denkmalstatus hat. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass man hier noch eine größere Freude hat, die betreffende Person wieder von diesem Sockel runterzuholen.
Beispiel ist ja, jetzt fällt mir spontan ein, ist ja Lothar Matthäus. Ja. Er ist der Weltfußballer. Er hat alles gewonnen, was du gewinnen kannst. 100%. Und ich oute mich jetzt auch mal, ich höre ihn einfach wahnsinnig gerne, weil was Lothar sagt, der hat schon alles erlebt da unten.
Das stimmt.
Es laufen ja Leute rum, Entschuldigung, beim deutschen Fernsehen, die mir was erklären vom Fußball. Also hast du noch nie erlebt in deinem Leben. Ja. Und das ist, und er wird runtergebügelt und so weiter. Oder wie Boris Becker früher, wie seine Interviews verteufelt, und man sagt, wenn die jetzt auch noch moderieren könnte, der Boris Becker, der x-mal Wimbledon gewonnen hätte, da würde was nicht stimmen, ja. Also da sind wir in Deutschland schon krass, finde ich, dass wir relativ schnell einen wieder in die Pfanne hauen.
Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Also da würde man dem einen oder anderen doch wünschen, ein bisschen pfleglicher mit seinen Mitmenschen umzugehen.
Ich habe noch eine Frage zum Profifußball, wo du schon so lange drin bist und den Fans. Wir kriegen ja immer mehr mit, gerade wenn wir hier in München sind. Die Ultras in der Südkurve sind ja die Meister des geschriebenen Transparenz in jeder Hinsicht, was da ist. Also das ist ja, die entsenden ja in jedem Spiel Botschaften ohne Ende. entfernt sich der Profifußball, was auch die Eintrittskarten, was die Gehälter von 20 Millionen, 25 Millionen, können das Fans gar nicht mehr nachvollziehen? Ist der gesunde Maß, es sagt ja selbst Uli Hoeneß, ist verlassen, dass man wieder zurück muss?
Ja, also das gesunde Maß ist überschritten. Es wird mit Summen hantiert, die sich kein Normalsterblicher mehr vorstellen kann. Das stimmt.
Und kann man da wieder raus?
Wie soll das gehen?
Gute Frage. Ich frage dich.
Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Du kannst es irgendwie deckeln, das kriegst du dann aber juristisch nicht durch. Wenn du versuchst, Ablösesummen zu deckeln, wenn du versuchst, Gehälter zu deckeln, das ist ja nicht im Sinne der freien Marktwirtschaft. So, jetzt, ich glaube, dass wir das nicht mehr zurückgedreht bekommen. Aber es gibt ja nichtsdestotrotz Möglichkeiten, wenn man jetzt mal München nimmt. Also kannst du zu den Löwen gehen. Da kann es sein, dass du dir da auf der Bank einen Splitter ziehst, aber dann kannst du dir vorher drei Kolben am Bütchen holen und hast einen schönen Nachmittag.
Kenne ich viele, die es genau so sehen.
Ja.
Und dann sage ich, mach das, und die anderen schauen sich halt lieber
sagen,
die...
Und die anderen sagen, hier, guck mal, Allianz Arena, ich bin jetzt hier mit den Vorständen von der Allianz, bin ich hier jetzt gerade hochgefahren, weil die ja auch im Stadion sind. Die finden es halt super, hier zu sitzen, gut zu essen, es warm zu haben und trotzdem das Spiel zu verfolgen. Also letztlich jedem Tierchen sein Pläsierchen.
Und schau nach Amerika, was wird da im Football bezahlt, was wird da im Baseball bezahlt? Das sind ja wir teilweise noch fast noch.
Ja, wenn die NFL hier ist und der Hotdog 25 Euro kostet und die Molle 20 und das Trikot 150 und die Eintrittskarte 400, da sagt kein Mensch was. Und hier sagen sie, also wieso soll ich für ein Bundesligaspiel 80 Euro bezahlen oder 60 Euro bezahlen?
Aber lass uns mal auf deine Frage zurückkommen, das ist ja die Geschichte, diese Ultras ja bundesweit. Ich meine, es gab ja die Szene, wo die Tennisbälle aufs Feld flogen und Autos plötzlich ferngesteuert übers Feld fuhren und jedes Spiel wurde 10, 15 Minuten unterbrochen.
Flummis gab es in
Augsburg. Wo ich einen Hals bekommen habe, weil ich einfach die Spiele sehen wollte.
Ja.
Was sagst du zu dieser Divergenz, die wir da haben? Einerseits die Ultras, die sagen, das Spiel gehört uns. Und natürlich die machen, sagen, wir müssen da mitspielen.
Nein, das Spiel gehört nicht nur den Ultras. So ehrlich muss man sein. Aber die deutsche Fankultur oder die Fankultur in Deutschland ist ein extrem wichtiges Gut. Und wenn man die Stimmung bei uns in den Stadien sieht und das vergleicht, also flächendeckend in den Stadien sieht und das vergleicht mit großen ausländischen Ligen, wirst du feststellen, dass die Atmosphäre hier einfach außergewöhnlich ist. Und deshalb muss es einen Dialog geben zwischen den Clubs und zwischen den Ultras. Und es muss, Konsens wirst du wahrscheinlich nicht bekommen, aber es muss ein Miteinander geben, weil es einfach wichtig ist. Und das ist das große Fund, was der deutsche Fußball hat und was den deutschen Fußball abhebt.
Na, alle reden ja immer von der Premier League und dann höre ich, dass da bei den großen Clubs teilweise fast nur Touris drin sitzen, die sich die Trickets leisten dann stolz ihre Trikots hochzeigen. Absolut. Du siehst aber, dass da keiner aus London kommt und die Fans sitzen irgendwo draußen in der Bude und trinken ihren Pint da draußen.
Ja, genau so ist es.
Wir sagen danke, dass du dir die Zeit genommen
Gerne.
Hast. Das war
sehr schön.
Wirklich hier mal im Wohnzimmer mal was anderes, oder?
Ja. Mal ganz was anderes.
Gehst du auch privat mal zum Fußball? Oder sagst du, wenn ich...
Sehr, 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 sehr ausgesucht.
Also
wenn es mal ein großes Champions-League-Spiel ist, dann gehe ich mal hierher.
Ich habe gelesen, du seist mal mit Köln in England gewesen.
Ja.
Und dabei ist dir der Anzug zerrissen?
Der Anzug gerissen, ja. Das Gepäck war schon aufgegeben und ich bin den ganzen Abend in einem zerrissenen Anzug.
Aber wie hast du denn das gemacht?
Ich habe gejubelt.
Hochgesprungen mit...
Mein 15-jähriges Ich ist hochgesprungen und dann ist der Hose explodiert.
Aber das ist Fußball at its best, so gehört's. Ja, besser können wir nicht aufhören. Ja. Und ich glaube, wenn hier mal ein richtig großes Champions-League-Spiel ist, dann wirst du nicht als Gast hier sitzen, sondern am Mikrofon. Und ich muss sagen, ich freue mich drauf. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst.
Danke.
Danke.
Große Freude.
Immer geschmeidig bleiben.
Genau, geschmeidig bleiben.
Geschmeidig und sportlich.
Geschmeidig, der Mehr-als-Fußball-Podcast mit Ralf Exel und Taufik Kalil.